Wir wollen ein bisschen zurückblenden zu der ersten Gemeinde. Und da habe ich den Etienne gebeten, dass er wirklich auch Textlesung macht. Und zwar von der ersten Gemeinde, von der Apostelgeschichte 2, wie sie da zusammengekommen sind. Und nachher noch einen zweiten Text, wo es um Antiochia gegangen ist, auch in der Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde und Nicht-Juden.
Tief betroffen wollten die Zuhörer von Petrus und den anderen Aposteln wissen: Brüder, was sollen wir tun? Ändert euch und euer Leben. Wendet euch Gott zu, forderte Petrus sie auf. Lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf: Lasst euch von eurer Gottlosigkeit erretten. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Diese ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten und lebten in brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Wunder und bestätigt auf diese Weise ihre Worte. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehört ihnen gemeinsam.
Gemeinde in Jerusalem und jetzt in Antiochia.
Die Gläubigen, die wegen der einsetzenden Christenverfolgung nach dem Märtyrertod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, kamen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Das Evangelium verkündigten sie aber nur den Juden. Lediglich ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, predigten auch den Griechischen die frohe Botschaft von Jesus Christus. Der Herr aber war mit ihnen und so begannen viele dieser Heiden an Jesu Christus als ihren Herrn zu glauben. Als die Gemeinde in Jerusalem von dieser Entwicklung in Antiochia erfuhr, schickten sie Barnabas dorthin. Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen fest und entschlossen, in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Barnabas war nämlich ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So fanden damals viele Menschen den Weg zu Jesus Christus. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er traf ihn und gemeinsam gingen sie nach Antiochia zurück. Dort blieben beide ein ganzes Jahr, um den vielen Gläubigen zu zeigen, wie sie als Jünger Jesu leben sollten. In Antiochia wurden die Nachfolger Jesu auch zum ersten Mal Christen genannt.
Herzlichen Dank, Etienne. Zwei unterschiedliche Geschichten, die mich so interessant gemacht haben. Und wir sind jetzt im 2019 hier als Chijona-Gemeinde und miteinander unterwegs. Mir hat es interessant gedacht, ich habe ja ein Jahr lang mit dem Etienne Unterricht dürfen haben. Es war wirklich sehr erbauend gewesen, auch gegenseitig, hat Impuls reingegeben. Ich durfte auch, das darf man auch von dieser Seite sehen. Ich habe auch selber auch über Gemeinde, plötzlich habe ich eine Begeisterung bekommen, gemerkt, wie vielseitig eine Gemeinde überhaupt kann sein. Und wie das ineinander hineingeht. Und wie man wirklich auch einander kann unterstützen kann. Er hat gesagt, wie vielfältig eine Gemeinde ist und wie jedes von uns wichtig ist. Wenn du nicht da bist, dann fehlst du. Das ist eine Aussage von Etienne. Und das ist ganz wichtig, dass wir das hören, auch von den Jungen. Gottes geniale Idee für die Gemeinde. Gott will innerhalb der Gemeinde wohnen. Er will wirklich auch, wie in einem Bild gesprochen, ein Tempo sein. Wir haben im ersten Text gelesen von der ersten Gemeinde. Sie 3000 haben sich taufen lassen. Glauben und Taufe ist ineinander hineingegangen. Und sie haben zur Gemeinde gehört. Sie waren auch verbindlich dort dabei. Und sie sind unterrichtet worden, nicht weil sie schon sehr viel gewusst haben, sondern sie sind unterrichtet worden und haben Beziehungen gepflegt. Für mich fast ein bisschen weit gegangen. Sie waren so fast täglich zusammen gewesen, haben alles geteilt miteinander. Ich weiss nicht, ob ich so weit wäre. Aber das war die erste Gemeinde gewesen und das war dann richtig gewesen. Dann ist ein Impact passiert und das hat eine Ausstrahlung gegeben für ganz Jerusalem, dass sie dann immer mehr dazugestossen. Gemeinde Gottes. Der zweite Text. Die Juden haben Juden unterrichtet, aber die Heiden, Und dort war eine Mordskluft. Und da hat es zwei Männer gehabt, die zu den Heiden gegangen sind. Denn zumal war es ein ganz grosser Unterschied gewesen. Und was ist passiert? Es sind ganz viele Nicht-Juden zum Glauben gekommen. Der Barnabas, der ist einfach in die Gemeinde gekommen, hat die vielen Leute gesehen und hat einfach gestaunet. Hat die nicht gelesen, dass er einfach Freude gehabt hat? Gemeinde ist Freude. Und hat gestaunet, was da passiert ist. Der Barnabas hat ermutigende Worte weitergegeben an den Gläubigen. Hat ihnen gesagt, bleibt fest entschlossen im Glauben an Herr. Rückt nicht ab. Kommt zusammen und werdet stark da drinnen. Und so sind auch einige Gemeinden entstanden. Einerseits die Gemeinde in Ephesus, Korinther, Kolossea. Ja, was sagt aber die Bibel zur Gemeinde? Interessant ist, die Gemeinde kann man nicht einfach so fassen. Es sind verschiedene Facetten, verschiedene Bilder, die man davor hat. Einerseits hat man auch den Hausbau, den Körper, Familie, das sind alles so Bilder. Und ich möchte heute von meiner Seite ein Bild vom Hausbau, von einem Bauplatz aufnehmen. Und Christiane wird nachher noch etwas über einen Körper weiter sagen. Ein Hausbau. Wenn man bauen, dann braucht es einen Bauherr. Ein Bauherr, der sagt, wie was passiert. Das sind auch Teile, die wir mit dem Etienne angeschaut haben. Und das ist für mich ganz ein wichtiger Punkt. Bauherr. Wer ist der Bauherr von der Gemeinde? Gott, der Vater. Er ist der, der die Gemeinde baut. Der sagt, geht vorwärts. Es ist nicht der Pastor, es ist auch nicht die Gemeindeleitung. Der Bauherr ist ganz klar Gott, der Vater. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wenn wir von Gemeinde reden, wer der Bauherr ist. Ja, wann hat es denn angefangen, so eine Gemeinde? Etienne hat vorgelesen, der Petrus hat eine grosse Rede gehalten. Von ganz vielen Leuten sind 3000 dazugestossen. Und dann ist genau Pfingsten gsi. An Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgossen worden ist. Und wenn wird der Bau fertig sein? Wenn Jesus wird wiederkommen. Der Christian hat in seinem Statement geschrieben, dass wir ein Bauplatz sind. Und die Gemeinde ist ein Bauplatz. Und da wird gekämmert und gemacht. Und manchmal ist es auch nicht einfach. Weil wir zusammen arbeiten und jeder meint es gut und passieren gleich Sachen. Wir sind ein Bauplatz, aber wichtig ist immer wieder zu wissen, hier, um das geht es. Und ich möchte jetzt einen Text lesen aus dem Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Text hat so richtig Sprengkraft gehabt. Die Juden dann zumal haben kaum Gott dürfen aussprechen und hier redet der Paulus, wir sind Hausgenossen. ist eine ganz andere Beziehung. Und der Text richtet sich sowohl an Juden, wie aber Nicht-Juden. An Bürgerliche, wo wir zum Teil doch recht viel unter uns sind, aber auch die, die aber nicht in den Rahmen hineinpassen. Gewisse Leute würden sagen, ein bisschen schräge Vögel. Oder hier geht es nicht darum, dass wir geduldet sind. Wenn der Matthias heimkommt, dann kommt er heim und öffnet den Frigo und macht und tut, ob schon er im Studio unten wohnt. Er fühlt sich daheim bei uns. Und ich finde das schön. Und so soll auch eine Gemeinde sein. Man soll Vorrecht haben, man soll sich daheim fühlen, aber es gibt auch Pflichten dazu. Das ist logisch. Wie geht man miteinander um? Fundament der Apostel und Propheten. Ich denke, das ist ganz wichtig. Jesus war mit den Aposteln unterwegs, hat die erwählt und die haben 3 Jahre miteinander gelebt. Und er hat gesagt, mit denen möchte ich ein Fundament bauen. Hier steht nachher, und Propheten. Zuerst habe ich gedacht, ja, das sind die Propheten vom Alten Testament. Nein, das wäre die Reihenfolge anders. Das sind Propheten, die aktuell Gottes Wort in die jetzige Situation hineinreden, wo der Heilige Geist ist ausgegossen worden und wo sich führen lassen und in eine aktuelle Situation hineinreden. Wo Gott heute noch so wird brauchen. Hey, es ist mein Wunsch, dass Gott noch mehr so darf hineinreden, in unsere Gemeinde. Geistliche Gaben. Aber es ist so, das Fundament ist wirklich auch das Alte und Neue Testament, wo eins gibt. Und die Propheten, die wirklich dürfen in die aktuelle Situation hineinreden. Jesus aus der Eckstein. So ein Eckstein, das kennen wir heute nicht mehr so, das Bild. Hat nicht mehr die gleiche Bedeutung. Aber dann zumal ist der Eckstein gelegt worden, und das ist wichtig gewesen, wie ist der gelegt worden? Und entsprechend ist das Haus entsprechend so oder so gerichtet worden. Er war der Anfangsstein gewesen und der Schlussstein, der alles zusammengehalten hat. Ich bin so froh, dass wir so einen Eckstein haben, dass die Gemeinde nicht auf mehr Gründe ist oder auf Gemeindeleitung oder irgendwie, sondern auf den Eckstein von Jesus Christus, der alles vollbracht hat. Das Fundament, das schlussendlich gelegt worden ist, denke ich jetzt bei den Aposteln, das besteht und ist fest. Stellt euch vor, ihr geht heute heim und das Fundament von eurem Haus fährt sich an bewegen. Was ich zuerst machen würde, ich würde raussäkeln. Bei einem Erdbeben kommt es speziell vor. Und denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist Jesus, der der Eckstein ist. Und er verhält. Und er schaut, dass es richtig dreht. Es steht auch, der Bau wird zusammengefügt und wächst. Es ist nicht etwas statisch, sondern etwas, was bewegt. An einem anderen Ort heisst es, dass wir, auch ihr seid solche lebendige Steine, aus denen Gott sein Haus baut, die Gemeinde. Und hier wird jetzt der Bauplatz noch ein bisschen darstellen. Da sieht man jetzt die verschiedenen Apostel, die ich jetzt einfach ein paar rausgenommen habe. Jesus aus der Eckstein. Aha, auch ihr seid lebendige Steine. Und etwas hat mich fasziniert. Es ist nicht einfach gemeint jetzt und es gibt ein Vorher. Ich bin verbunden mit einem John Wesley, mit einem Hudson Taylor, grosse Gottesmänner, der Luther, Teresa, Mutter Teresa. Das ist, so werden wir bauen. Und nach uns werden vielleicht unsere Grosskinder werden zu zusätzlichen Steinen. Und wir werden auch einfach eine Grundlage sein. Ja, Frida, Reto, ich habe einfach gewisse Namen gewählt. wo gesagt hat, ich bin ein Stein und ich bin ein lebendiger Stein. Und ich will mich hineingeben. Wo bist du, ist meine Frage. Bei einem Bauplatz gibt es eben noch andere Steine. Es gibt die Steine, die außerhalb sind und ein bisschen beobachten. Denken, der Bau, der entsteht. Aber ja, nein, das ist mir zu langweilig. Ich tue lieber beobachten. Frage an dich. Hast du dich aktiv entschieden, als lebendige Baustelle, dich wirklich reinzunehmen, dabei zu sein, wirklich als Barbara, als Claude, als Vreni, auf diesem Fundament. Und ich denke, das ist so wichtig. Es kann manchmal schon schwierig sein, der Gemeinde. Ah, jetzt ist Frieda neben mir. Ach, jetzt ist Hans neben mir. Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde lieber ein bisschen anders. Und ich denke, die Grundlage ist Gott, Jesus und aufgrund der Apostel. Auch ihr seid solche lebendige Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde bauen will. Aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde bauen will. Hey, es ist ein Auftrag an dich. Er ruft heute, willst du dich einbauen in diesen Bau? Ich habe hier einfach ein Beispiel. Auch wieder so einen Stein. Und ich erlebe eins. Heute, ich entscheide individualistisch und überhaupt, weiß noch nicht ganz genau, ob ich dazugehöre oder nicht. Und dass ich ein bisschen Sicherheitsabstand habe, dass ich ein bisschen machen kann, was ich will, mache ich so etwas. Und ein bisschen Grenzen absetzen, das ist logisch. Der andere soll es nicht reinreden. Ich weiss nicht, ob ihr gerne in einem solchen Haus wohnen würdet, wo auch nur solche Löcher sind. Das zieht durch. Das ist mühsam. Und verhält das wirklich? Passiert hier Erbauung? Nein, hier passiert Abstand. Hier passiert wirklich Distanz. Es ist ja, ich wollte mal beobachten. Und was Gottes Absicht ist, ist nicht, dass er sagt, du musst. Er ruft dich und du kannst entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du parat bist, dich wirklich so reinzugeben. Als Gemeindeglieder ergänzen wir einander. Ich bin froh, dass ich meinen Markus habe, der gut Sketch spielen kann. Wo Sachen auf lustige Art bringen kann. Und ich bin froh, dass andere kreativ sind. Weil ich habe das nicht gleich. Ich brauche das. So passiert Ergänzung. Am Samstag vor einer Woche haben wir einen Predigtest gehabt, wo es darum gegangen ist, wo man einander erbauen und ermahnen soll. Nur so passiert Gemeinschaft. Er will uns zusammenführen zu einem ganzen Bau. Das ist Gott, der das geplant hat. Ineinandergefügt, wachst zu einem heiligen Tempel im Herr. Und da drinnen werden wir erbaut. Das hat der Etienne auch erkannt. Und er gesagt hat, hey, ich komme gerne in die Gemeinde. Weil ich bin akzeptiert, ich kann meine Gaben hineingeben und ich will auch weiterhin. Und das hat mich sehr gefreut. Nicht, weil ich das so haben will, sondern er hat gesagt, ich will auch weiterhin in die Gemeinde kommen. Er ist jetzt 16. Religionsfreiheit, er kann selber entscheiden, will oder will er nicht. Er hat gesagt, und ich will kommen. Es ist mir klar, er muss immer wieder entscheiden. Aber er hat gesagt, ich würde dich gerne. Das ist gemeint. Gott, der Vater, will, dass wir zusammenwachsen, ineinander, im Herr, auf dem Fundament, das wir hier haben. Jeder soll ein lebendiger Stein sein. Überleg mal, wie lebendig bist du? Ich kann hier auf dem Stuhl hocken und sagen, ich komme einfach. Ist das lebendig? Nein. Die Haltung, ich will die Gemeinde bauen, ich will da links und rechts bauen. Manchmal braucht es aber auch die umgekehrt. Ich brauche eine Bauung, weil es mir nicht gut geht. Weil ich einfach, es ist mir alles verheilt. Ist alles schwierig geworden. Welch Vorrecht in diesem Gedanken, wo Gott geplant hat für die Gemeinde, dabei zu sein. Bist du auch dabei? Gott, der Vater, ist der Bauherr. Und wir sind ein Bauplatz und wir sind unterwegs. Und ich bin gespannt, wie der Bau wächst und wächst. Das ist ein Teil. Jetzt kommt Christiane mit einem zweiten Teil.
Ja, unser Körper ist schon was Einzigartiges, wenn man das jetzt gerade so sieht. Also nicht nur, dass sich unsere Zellen teilen können, das ist von unserem Schöpfer ganz genial eingerichtet. Ich habe auch sonst jetzt noch ein paar interessante Fakten über den Körper für euch. Die Länge aller Nervenstränge im Körper beträgt etwa 780.000 Kilometer. Das ist die Strecke bis zum Mond und wieder zurück. Zum Stirnrunzeln brauchen wir 40 Muskeln. Insgesamt haben wir über 650 Muskeln. Unser Trommelfell ist mit 0,1 mm doppelt so dick wie ein Haar, kann aber so viel Druck aushalten wie ein Fahrradschlauch. Das fand ich noch ganz spannend. Unsere Hirnleistung ist rekordverdächtig. 10 Billiarden Aktionen führt unser Gehirn in einer Sekunde aus. Im Laufe eines Lebens pumpt das Herz ca. 220 Millionen Liter Blut durch die Adern. Das sind umgerechnet 1,1 Millionen Badewannen voll. Wenn das menschliche Auge eine Digitalkamera wäre, hätte es 576 Megapixel. Unsere Augen können ungefähr 10 Millionen Farben unterscheiden. Und wie der Fingerabdruck ist auch unser Zungenabdruck einzigartig. Jeder Mensch hat einen anderen Zungenabdruck. Dann noch eine etwas ernüchternde Bilanz. Unser Körper setzt sich aus 30 chemischen Elementen zusammen. Nach heutigen Rohstoffpreisen würde der Wert unseres Körpers demnach 10 Euro betragen. Aber was heißt das schon? Jeder einzelne Mensch ist in seiner Besonderheit und in seiner Persönlichkeit einzigartig, einfach unbezahlbar. Und genauso sieht uns auch Gott. In 1. Korinther 12, 12-27 wird die Gemeinde mit einem Körper verglichen, der aus vielen verschiedenen Teilen besteht. Diese Teile bilden einen unteilbaren Organismus. Egal welcher Herkunft wir sind, welchen Bildungsstand wir haben, egal ob wir arm oder reich sind, die Aufzählung ließe sich sicher noch weiterführen. Wir dürfen uns bewusst sein, dass in Gottes Reich alle gleichwertig angesehen werden. Das bedeutet, dass jeder auch seinen Platz in der Gemeinde hat. Kein Glied ist mehr oder weniger wert als das andere. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. Wenn der Fuß erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht die Hand bin, hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin, hört es damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Aber nun gibt es viele Teile und alle gehören zu dem einen Leib. Paulus ist der Meinung, dass die Gemeinde ein lebendiger Organismus mit vielen Gliedern ist, die allesamt ihre jeweilige Aufgabe zu erfüllen haben. Das Auge ist zum Sehen da, das Ohr zum Hören und so weiter. Die einzelnen Teile des Körpers sind zwar verschieden, andererseits sind sie aber auch aufeinander angewiesen und dadurch zu einer Einheit verbunden. Kein Teil kann für sich alleine sein, es ist nur lebendig, wenn es zum Körper gehört. Und jeder einzelne Teil ist in seiner Verschiedenheit und Vielfalt Gott gewollt. Es gab und gibt allerdings auch immer wieder Zeiten, in denen ich das so für mich nicht annehmen konnte. Macht uns nicht unser Umfeld dauernd ein anderes Bild vor? Fernsehen, Zeitungen, Social Media und so weiter wollen uns eine andere Wahrheit aufzwängen. Du bist nur etwas, wenn du hübsch bist, schlank, gesund, erfolgreich und so weiter. Und kaum, dass wir es bemerken, fühlen wir uns niedergeschlagen und hoffnungslos und sehen kaum noch etwas Positives an uns oder der Umwelt. Wir fühlen uns zu wenig begabt, nicht schön genug, ungeliebt oder werden von Eifersucht und Neid geplagt. Aber Gott ist unendlich begeistert von dir. Und da kommt meine Küchenmaschine ins Spiel. Jetzt fragt ihr euch sicher, was diese Küchenmaschine mit der Predigt zu tun hat. Sie erinnert mich bei jeder Benutzung daran, dass ich wertvoll bin, dass ich gleichwertig bin und dass Gott mich genauso sieht. Vor einigen Jahren da war der Leon noch ganz klein, habe ich einen Hefeteig gerührt mit der Maschine und Leon hat auf einmal gebrüllt und geschrien. Ich musste, habe einfach die Maschine weiterlaufen lassen, habe nach dem Leon geguckt. In der Zeit hat sich die Maschine selbstständig gemacht und ist von der Arbeitsplatte runtergefallen. Sie war kaputt, der Teig war hinüber. Und dann habe ich erstmal alle Teile in den Müll geworfen. Aber weil es halt meine einzige Küchenmaschine war, habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich die ja noch zum Kundendienst bringen und reparieren lassen. Dann habe ich beim Kundendienst angerufen. Die haben gesagt, ja, wir können uns das anschauen, bringen Sie mal alle Teile vorbei. Also habe ich das gemacht, alles wieder zusammengesucht, zum Kundendienst gebracht und habe gewartet. Nach ein paar Tagen rief mich dann der Kundendienst an, ja, wir haben ein Problem, es fehlt eine ganz kleine Feder, ohne diese kleine Feder funktioniert die ganze Maschine nicht. Und ich dachte, ich habe alles abgegeben, also habe ich nochmal in den Mülleimer gesucht und tatsächlich, ich habe eine Feder gefunden, die war noch kleiner als diese. Und diese kleine Feder hat gefehlt, damit dieser Mechanismus hier drin funktioniert. Und das war für mich einfach ein Bild dafür, wie wichtig auch die ganz, ganz kleinen Teile in einer Gemeinde sind. Ich habe hier noch den Aufkleber vom Kundendienst, wo die Reparaturnummer drauf gestanden hat. Also jedes Mal, wenn ich die Küchenmaschine benutze, werde ich wirklich daran erinnert, wie wichtig auch ganz, ganz kleine Personen oder ja, wie wichtig ich in der Gemeinde bin, auch wenn ich mich nicht für groß halte. Und darum möchte ich euch ermutigen, nicht auf das zu schauen, was ihr nicht könnt oder von dem ihr gesagt bekommt, immer ihr könnt das nicht, sondern ihr sollt auf das schauen, was Gott in euch sieht. Für Gott sind wir ganz besonders wertvoll. In Vers 26 heißt es dann weiter, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Da ist mir dann der Begriff Empathie in den Sinn gekommen. Eben kein Egoismus oder nur auf sich bezogen, sondern man ist empathisch miteinander. Wenn zum Beispiel jemand seinen Job verliert oder schon lange auf Stellensuche ist, wenn eine Krankheit einen belastet oder der Tod eines Familienmitgliedes, wenn es gerade in der Ehe nicht so gut läuft oder die Eltern stressen, dann macht sich das natürlich auch im Umgang miteinander bemerkbar. Aber wir dürfen Anteil nehmen an der Situation des anderen. Es darf mich berühren. Ich darf mir auch bewusst werden, dass ich nicht alleine gelassen bin. Dass es andere gibt, die mit mir mitleiden, die mit mir mitbeten und meine Situation mittragen. Das macht mich sehr dankbar und gibt mir Mut, nicht perfekt sein zu müssen. Ich habe alles nicht alles im Griff haben zu müssen, sondern so sein zu dürfen, wie ich bin und wie es mir gerade geht. Oft sehe ich auch nur auf meine eigenen Probleme und Sorgen und vergesse dabei, wie oft Gott mich schon durchgetragen hat, wie oft er mir Menschen zur Seite gestellt hat, die für mich da waren. Ich sehe nicht mehr die täglichen kleinen Wunder, zum Beispiel, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, immer genug zu essen, dass ich mobil bin, laufen kann, fahren kann, gesund bin, dass mein Mann abends nach Hause kommt, dass mein Kind von der Schule nach Hause kommt, dass morgens die Vögel singen und dass wir uns einfach hier so zum Gottesdienst treffen dürfen. Ich möchte Gott jeden Tag wieder neu dafür dankbar sein, dass ich das erleben darf. Ich darf mich mit und für andere freuen. Ich darf teilhaben und teilnehmen, mitfiebern und mitlachen. Und das macht für mich Gemeinde aus.